Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Und am Mikrofon ist Julius Taubert. Herzlich willkommen zur heutigen Plattform. Die dunkle Jahreszeit wirkt ja nicht nur anziehend für shoppingwütige Menschen kurz vor Weihnachten oder den Skifahrern auf immer gut gefüllten Pisten, sondern lockt leider auch immer mehr Einbrecher an, die sich im Schutz der Dunkelheit scheinbar besonders wohlfühlen. Wir beim Radio haben es ja nicht so mit Zahlen, trotzdem lohnt sich bei diesem Thema ein Blick in die Kriminalstatistik. Wir schauen uns da den Bereich des Polizeipräsidiums Ulm genauer an, also der Stadtkreis Ulm, der Alb-Donau-Kreis und die Landkreise Biberach, Göppingen und Heidenheim. Erfasst wurden 2019 insgesamt 438 Wohnungseinbrüche, plus 2% mehr als im Vorjahr. Bei Einbrüchen in Firmen, Geschäften, Keller und Fahrzeugen ist die Zahl allerdings um 26 Prozentpunkte gesunken auf 1210 Fällen. Ein ja sehr nervenaufreibendes Thema. Prävention hilft da sehr viel und deshalb freuen wir uns heute sehr, Herrn Bernd Wiesner und Herrn Steffen Tille vom Polizeipräsidium Ulm bei uns im Studio zu begrüßen. Herzlich willkommen bei Radio Free FM.
Hallo.
Hallo, grüß Gott.
Als kurze Einstiegsfrage, wenn wir uns die Zahlen jetzt hier aus der Kriminalstatistik anschauen, Herr Wieser, wie lassen sich die Zahlen denn im Süddeutschen, Herr Tille wollte antworten, wie lassen sich denn die Zahlen im Süddeutschen Vergleich einordnen? Wo liegt Ulm, wo liegt die Region da aktuell?
Also wenn man sich ganz Baden-Württemberg anschaut, sind wir so ungefähr im Mittelfeld. Es gibt noch einige Präsidien, die deutlich über uns sind. Es gibt aber auch Präsidien, die hinter uns liegen.
Kann man da so ein bisschen einen Zusammenhang festmachen zwischen der Größe der Stadt?
Ich denke, dass es darauf ankommt, ob man im Präsidium viele ländliche Bereiche hat oder mehr größere Städte. Und jetzt aus dem Stegreif würde ich behaupten, je größer die Stadt, desto mehr Fälle.
Und rein jetzt hier aus den Kreisen des Polizeipräsidiums Ulm heraus sind es ja eher kleinere Städte. Also Ulm als größte Stadt, Heidenheim und Köppingen eher nachgelagert. Wahrscheinlich haben die Kolleginnen und Kollegen in Stuttgart oder Mannheim ein bisschen mehr zu tun, oder?
Genau so ist es, ja.
Jetzt interessiert uns natürlich ganz am Anfang, wer hier vor unseren Mikrofonen steht. Fangen wir doch mal bei Ihnen, Herr Wieser, an, wenn Sie einfach so ein paar Fakten rund um Ihre Person sagen.
Ja, mein Name ist Bernd Wieser. Ich bin seit 40 Jahren bei der Polizei und habe da verschiedene Sparten schon hinter mich gebracht. Ich war im Streifendienst, ich war Personenschützer und bin seit 20 Jahren in der polizeilichen Prävention tätig. Das heißt, die Prävention veranstaltet Unterrichte, die berät die Leute zu gewissen Themen. Mein Thema ist seit 5 Jahren der Einbruchschutz, beziehungsweise auch die Prävention bei Senioren zum Thema Betrügereien, was ja momentan auch sehr häufig vorkommt, falsche Polizeibeamter, Enkeltrick etc. Und ja, das ist also so mein Themenbereich, den ich momentan ja quasi bearbeite.
Mhm. Wie sind Sie denn damals zur Polizei gekommen?
Über Nachbar. Ja, der hat mich dann quasi imponiert mit Uniform und so. Und damals war das noch was ganz Tolles. Ja, und über den bin ich eigentlich zur Polizei gekommen. Bewerbung, mich beworben, dann haben sie mich gleich eingefangen.
wenn Sie sagen, damals war das noch was Tolles, höre ich raus, heute ist es anders, oder?
Nee, das stimmt da ja nicht ganz richtig. Also es gibt sehr viele junge Menschen, die sich bei der Polizei bewerben und zur Polizei kommen wollen, weil der Polizeiberuf ist eigentlich ein interessanter Beruf, hat natürlich sehr viele Facetten, ist interessant, gibt viele Betätigungsfelder. Ist vielleicht bei manchen Leuten nicht so gern angesehen, aber ist trotzdem ein sehr interessanter und ich denke auch mal ein erstrebenswerter Beruf.
Und wie finden Sie den beruflichen Ausgleich aktuell?
Familie und auch im Sport. Ja, also ich jogge viel und bin leidenschaftlicher Mountainbiker.
Also auf jeden Fall auch für den körperlichen Ausgleich gesorgt.
Ja, das ist richtig.
Was ja auch wichtig ist, egal zu welcher Jahreszeit. Genau. Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Tille?
Ja, mein Name ist Steffen Tille. Bin 44 Jahre alt und jetzt dann nächstes Jahr 25 Jahre bei der Polizei. Habe auch verschiedene Stationen durchgemacht und bin jetzt seit knapp 10 Jahren oder seit 10 Jahren bei der Kriminalpolizei und jetzt seit 5 Jahren zuständig für Raub, Erpressung und jetzt seit einigen Jahren nach für den Wohnungseinbruchsdiebstahl. Wie der Bernd schon sagt, sehr weitläufiges Feld und macht sehr viel Spaß.
Jetzt haben wir hier quasi zwei verschiedene Fachgebiete bei uns im Studio. Das eine ist das Thema Prävention, das andere das Thema Ermittlungsarbeit. Kann man sich das eigentlich aussuchen, wo man hinkommt, in welchem Bereich man tätig ist? Oder ist es eher da, wo gerade eine Stelle frei ist, dort wird man auch eingesetzt?
Ja, also mal, sag mal, das Leben ist ja kein Wunschkonzert. Aber,
geht auch wohl bei der Polizei wahrscheinlich.
Aber es ist so, es gibt sehr viele Sparten bei der Polizei und man muss sich halt, wenn was einen interessiert, muss man sich dann schon umschauen und wenn Stellen frei sind, sich drauf bewerben und oftmals ist es auch Glück, wenn man dann quasi hinkommt. Ja, also man kann nicht sagen, okay, da möchte ich hin und da komme ich hin, sondern da gehört schon auch ein bisschen Glück dazu. Ja, und natürlich auch, ja, man muss sich auch beweisen.
Mhm. Beweisen heißt so in der täglichen Arbeit, was man so an Erfolge aufweisen kann.
Richtig, genau. Manchmal hat man die Möglichkeit zu hospitieren. Das heißt, man kann dann mal ein bisschen reinschnuppern in diesen Tätigkeitsbereich. Und so ist es bei mir gewesen. Ich hatte 2 Monate das Glück zu hospitieren und dann war mir klar, da möchte ich hin. Und wenn man die Möglichkeit hat, und dann kann man auch sagen, okay, das ist mein Ding. Und das ist dann einfach besser, als wenn man nur aufs gerade Wohl hingeht und dann feststellt, das war's nicht.
Definitiv. Herr Tille, wie schaut es bei Ihnen in der Freizeit aus? Auch Sie haben ja wahrscheinlich einen sehr nervenaufreibenden Beruf. Wie finden Sie denn den Ausgleich?
Ja, ich schreibe wie Bernd. Sport. Ich gehe laufen, von gesetzt weniger Mountainbike, mehr Rennrad. Mhm. Und ja, alles Mögliche an Sport, was man halt so machen kann.
Und finale Frage, Sie kommen beide hier aus der Region, also kennen Sie die Region genauer oder sind Sie zugezogen?
Ne, ich komme hier aus der Region.
Ich bin mir genauso, ja.
Sind Sie also der Ulmer Region sozusagen treu geblieben?
Ja.
Und wir haben jetzt gehört, schon seit langen Jahren bei der Polizei. Was war denn so die Abteilung, wo Sie bisher sagen würden, das war am herausforderndsten? Natürlich wäre jetzt die richtige Antwort, alles, was mit Polizeiarbeit zu tun hat, ist herausfordernd. Aber was würden Sie sagen, war aus Ihrer Sicht so bisher die größte berufliche Hürde?
Hürde würde ich es jetzt nicht nennen, aber jetzt das, was ich momentan mache, deckt ein weites Spektrum ab. Man kann viel machen. Ist auch ein Thema, das die Leute bewegt. Und deswegen würde ich das jetzt als die größte berufliche Herausforderung bezeichnen.
Mhm. Ist es tatsächlich so spannend, Polizeiauto zu fahren, was sich viele kleinere Kinder vorstellen?
Das ist ein Auto wie jedes andere auch, ja. Ja, es ist, ja, man darf das jetzt nicht einfach so sehen, sagen, ja klar, hat der einen Streifenwagen und jetzt kann der fahren, wie er möchte. Ja, was oftmals so auch bei Menschen oder vielen Leuten so der Gedanke ist, ja klar, sobald er einen Streifenwagen hat, darf alles machen, dem ist nicht so. Ja, also ich war auch jahrelang im Streifendienst, also Nachtdienst, Schichtdienst und kann öfters mal Einsatz fahren und da überlegt man sich sehr gut, ob man Blaulicht und Einsatz einschaltet. Ja, weil das sind ganz klare gesetzliche Regelungen, die das quasi erlauben. Und wenn es zum Unfall, zum Schaden kommt, da muss man trotzdem gerade stehen dafür.
Mhm. Wahrscheinlich haben Sie jetzt gerade den Kindheitstraum vieler junger Hörer zerstört. Aber das gehört zur Wahrheit auf alle Fälle dazu, dass es eben nicht nur Spaß und Vergnügen ist.
Richtig, genau.
Bernd Wieser und Steffen Tille sind bei uns zu Gast in der Plattform und gleich sprechen wir hier weiter. Shows of Sabbath ist das hier mit Open Season hier bei Radio 4 FM in der Plattform und zu Gast sind Bernd Wieser und Steffen Tille vom Polizeipräsidium in Ulm. Heute geht es um das Thema Wohnungseinbrüche. Wir haben jetzt schon am Anfang ein paar Datenzahlen und Fakten gehört und auch gelernt, dass Ulm, was den süddeutschen Vergleich angeht und Wohnungseinbrüche betrachtend, eher so im Mittelfeld liegt. Und in unserem ersten Teil soll es jetzt sehr um das Thema Ermittlung gehen. Also das, was wahrscheinlich auch sehr viele interessiert, wie geht denn die Polizei im Falle eines Wohnungseinbruchs vor und insbesondere, wie verhält man sich am besten oder was tut man vielleicht auch eher nicht? Herr Tille, wenn jetzt bei mir eingebrochen worden ist, klar, ich rufe die Polizei vermutlich, was sollte ich denn auf keinen Fall tun?
Also erstes klar, 110 wählen, Polizei anrufen, schildern, was passiert ist und dann, wenn möglich, so wenig wie möglich verändern. Also so, wie man es dann wirklich im Tatort auch sieht, wahrscheinlich am besten aus der Wohnung oder aus dem Haus draußen bleiben, so wenig wie möglich anfassen. Mhm. Und das Ganze so lassen, wie es letztendlich bei Ihrem Eintreffen dann auch war.
Jetzt haben viele, auch wenn man sich vielleicht so mehrere Fernsehsendungen anschaut, wahrscheinlich am meisten Angst oder Befürchtungen davor, einen Einbrecher oder Einbrecherin in flagranti in ihrer Wohnung oder in ihrem Haus zu erwischen. Wie oft kommt denn das tatsächlich vor, wenn wir uns die Anzahl der Wohnungseinbrüche anschauen?
Also ohne jetzt genaue Zahlen nennen zu können, ganz, ganz wenig ist das der Fall. Weil aus der Erfahrung raus weiß ich, dass die Täter wahrscheinlich mehr Angst vor den Bewohnern haben wie andersrum. Also es gibt wenige Fälle, wo die Täter auf die Bewohner losgegangen sind oder sowas. Das gibt es ganz, ganz wenig.
Also das bedeutet, es ist tatsächlich nicht so, wie es in vielen Filmen dargestellt ist, dass jetzt irgendwie man im Schlaf überrascht wird und dann das Ziel am Ende noch ist, irgendwie Raub oder Mord oder so vorzunehmen, sondern es geht im ersten Moment um Einbruchsdiebstahl und Sie sagen es gerade, die Einbrecher haben wahrscheinlich mehr Angst vor den Bewohnern als andersrum. Nichtsdestotrotz ist es wahrscheinlich für vielen große Befürchtung, dass sie doch jemanden im Haus haben. Es ist ja auch eine große Privatsphäre, die dann zerstört wird. Herr Wieser, da können Sie nachher noch ein bisschen was dazu sagen, wie man sich davor auch schützen kann. Wenn wir jetzt die Polizei gerufen haben, Herr Tille, nichts angefasst haben und brav gewartet haben, bis die Beamten vor der Tür stehen, wie beginnt denn die polizeiliche Ermittlungsarbeit vor Ort?
Gut, vor Ort ist ja normalerweise dann erst der Streifendienst, der das macht. Die üblichen Zeiten sind ja so zwischen 15 und 20 Uhr, wo die meisten Einbrüche sind.
Nicht nachts, oder?
Nee, nachts sehr wenig, weil da sind die Leute daheim. Also es ist wirklich so, dass es zwischen 14, 15 Uhr und 20, 21 Uhr die meisten Taten gibt, da die Täter auch ja, das wissen und das auch dann sage ich mal, rauskriegen, wie die Leute zu Hause sind. Über Licht brennt kein Licht, über solche Sachen. Und wenn dann die Kollegen vom Streifendienst vor Ort sind, dann schauen die erstmal rund ums Haus. Gibt es sonst noch irgendwelche Spuren? Wie kam der Täter ins Haus? Übers Fenster, über die Haustür, über die Terrassentür? Und dann schauen sie ja über kurz oder lang auch, was fehlt. Fehlt überhaupt was? Und falls ja, was?
Ist es oft der Fall, dass gar nichts fehlt?
Auch, ja, das kommt auch vor, klar. Je nachdem, das Zielobjekt sind meistens Wertsachen. Also Geld, Schmuck. Und wenn es da im Haus nichts gibt, können sie nichts mitnehmen.
Jetzt ist es wahrscheinlich nicht so, dass sich die Einbrecher meistens so die am wohlhabendsten aussehen Häuser aussuchen, sondern da spielen andere Kriterien eine Rolle. Wenn Sie jetzt so aus der Sicht eines Einbrechers denken, was ist denn besonders attraktiv? Oder andersrum gefragt, wie sollte man sich, das geht auch schon in Richtung Prävention, vielleicht so orientieren, baulich, dass es für Einbrecher nicht allzu attraktiv ist?
Also die meisten Einbrüche dürften einfach Gelegenheitseinbrüche sein. Das heißt, günstige Gelegenheit. Ja? Und das muss man nicht unbedingt festmachen, ob das jetzt ein Haus ist, das ein Anschein nach sehr wohlhabende Leute drin wohnen oder ob das ein ganz normales Haus ist, sondern es muss einfach die Gelegenheit sein. Ja? Und ich kriege oft das mal gesagt, ja, von den Leuten, ja, bei mir kann man eh nichts holen. Ja, sage ich, das weiß ja der Einbrecher ja nicht. Ja, das stellt er spätestens fest, wenn er nichts findet. Mhm. Ja, aber vorher weiß er das ja nicht, sondern wenn es für ihn gelegen kommt, das Haus, wenn es für ihn ganz klar ist, da gehe ich jetzt rein, weil ich nicht damit rechnen muss, dass ich jetzt irgendeinen Bewohner antreffe, sondern dass ich ungestört da drin arbeiten kann, dann wird er sich das Haus heraussuchen und wenn nebendran ein Haus steht, das, was weiß ich, viel größer ist und nach mehr aussieht, aber da brennt Licht zum Beispiel, dann wird er da nicht hingehen. Mhm. Ja, und im anderen, da ist es dunkel und da wird er da hingehen, weil er da mit rechnen kann, da ist keiner zu Hause. Gerade um die Jahreszeit, wie mein Kollege gesagt hat, zwischen 15 und 20 Uhr.
Also man kann sagen, je dunkler die Jahreszeit, desto prädestinierter ist natürlich auch dann der Zeitpunkt zum Einbrechen. Im Sommer ist da natürlich nochmal eine ganz andere Frequenz im Haus dann vermutlich dahinter. Also wir haben jetzt gelernt, sehr viel Gelegenheit dahinter. Wenn wir jetzt nochmal so auf den Prozess der Ermittlung zurückkommen, die Kolleginnen und Kollegen kommen vor Ort, schauen sich die Sache genauer an, gucken auch, ob was fehlt, wahrscheinlich dann auch in Kooperation mit den dortigen Bewohnern. Wie lange hält man sich denn üblicherweise an so einem Tatort auf?
Das kommt dann ganz drauf an, wie der Tatort auch aussieht. Es kommen dann auch die Kollegen von der Kriminaltechnik, die die ganze Spurensicherung machen. Und da kommt es drauf an, wie groß ist das Haus, wo waren die Täter überall drin, kann man das nachvollziehen, was haben die angefasst. Und je mehr die angefasst oder gemacht haben, desto mehr müssen die Kollegen natürlich auch Spuren sichern. Und dementsprechend dauert es dann halt auch länger.
Mhm. Kann man das vorher sehen, ob jemand was angefasst hat? Ich muss ja erst alles mal anpinseln, oder? Bevor ich das gesehen habe.
Gut, je nachdem, wie die Täter vorgehen, weiß ich ja, wenn steht eine Schublade auf, die vorher nicht auf war, oder sind bestimmte Gegenstände, sagt der Bewohner, die lagen nicht da, die lagen irgendwo anders, dann kann ich nachvollziehen, was angefasst worden ist. Und so kann man das ein bisschen eingrenzen. Mhm. Also das ganze Haus jetzt da irgendwie abpinseln, das ist schlichtweg nicht möglich. Ist auch nicht zielführend.
Sie haben jetzt vorhin auch gesagt, so der erste Blick ist mal so ums Haus herum. Wo sind denn die Einbrecher überhaupt reingekommen? Gibt es da irgendwie einen Zugang, wo man sagt, das ist so der typische Zugang, der ist alle zweimal oder so der Fall? Klar, offene Terrassentür, da kann ich gleich noch herzlich willkommen dazu schreiben. Aber gibt es irgendwas anderes, wo ich vielleicht sagen kann, okay, da kommen Einbrecher besonders gerne rein?
Also circa 70-80% geht es über die Fenster oder über die Terrassentüren. Ja, das sind also die Hauptstellen, wo eingebrochen wird. Ja. Der Rest bezieht sich über Haustür bzw. über den Keller, ja, also über die Lichtschächte. Aber die Hauptbereiche sind Fenster und die Terrassentüren, also Fenster im Erdgeschoss und die Terrassentüren.
Mhm. Und wenn man jetzt so über Motive wollen wir später noch sprechen, aber so die Intention anschauen. Sie kennen wahrscheinlich auch Aktenzeichen XY. Wenn man das anschaut, könnte man das Gefühl haben, dass es natürlich immer besonders rabiat zugeht, wenn es Einbrecher sind. Das ist wahrscheinlich natürlich sehr filmisch überspitzt und sind ja auch die Fälle, die vermutlich für den Zuschauer besonders interessant sind. Aber ein Einbruch läuft ja in den meisten Fällen eher unspektakulärer ab, oder?
Kann man so sagen. Also das Ziel vom Einbrecher ist ja schnell rein, schnell raus. Mhm. Und je schneller er drin ist und da drin was gefunden hat oder auch nicht, desto so schnell geht er auch wieder raus. Und je leichter es ihm gemacht wird, reinzukommen, desto schneller läuft das Ganze.
Wir haben jetzt am Anfang gesagt, wir beim Radio arbeiten nicht so gern mit Zahlen, aber können Sie vielleicht sagen, wie lang denn so ein durchschnittlicher Einbruch dauert?
Also es ist so, man sagt von der Statistik her, nach 10 Minuten muss es erledigt sein. Reinkommen, durchsuchen, das Diebesgut mitnehmen und dann wieder rausgehen. Ja, das muss sehr schnell gehen, weil je länger es dauert, desto größer ist natürlich das Risiko von dem Täter, dass er entdeckt wird. Mhm. Also es muss sehr schnell gehen. Ja, und man sagt auch, wenn der Täter nach 3-4 Minuten nicht reingekommen ist ins Haus, dann wird er es bleiben lassen.
Mhm. Also das
bedeutet, es gibt natürlich Ausnahmen, ja, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel ist es so.
Das bedeutet, wenn der Täter oder die Täterin im Prinzip keinen schnellen Zugang findet, dann versucht das oder sie noch nicht mal, sondern wird wahrscheinlich dann eher gleich abhauen.
So kann man sagen, ja.
Also wir sind auch, was die Zahlen, die Sie vorhin genannt haben, sind wir momentan ungefähr bei 50%, was im Versuchsstadium bleibt. Das heißt, die Täter kommen in 50% der Fälle gar nicht ins Haus rein.
Diese 438 Fälle, das waren aber erfolgreiche Fälle, oder
was? Nee, das ist die Gesamtstatistik. Also sind so wie der als Bonus-Einbruch wird das registriert. Aber von diesen 400 irgendwas Fällen sind wir fast bei 50%, wo es im Versuchsstadium bleibt.
Okay, das bedeutet im Umkehrschluss nur in Pi mal Daumen 210 oder so Wohnungen und Häuser ist dann tatsächlich auch eingebrochen worden und was entwendet worden.
Genau, ja.
Jetzt interessiert uns natürlich auch brennend, wie die Polizeiarbeit weitergeht danach. Das wollen wir gleich hier auch in der Sendung noch klären. Vorab noch eine andere Frage. Man kennt es ja auch sehr viel aus Filmen und wir stellen jetzt sehr oft den Bezug von Filmen her, weil wahrscheinlich auch sehr viele das Thema zu Kriminalität, Polizei, Einbrüchen und so weiter eben aus dem Fernsehen kennen, dass es Einbrecher gibt, die in Anführungszeichen Schmiere stehen. Ist es in der Realität auch so? Also wenn ich jetzt irgendjemanden in meinem Wohngebiet beobachte, der mir ein bisschen seltsam vorkommt, ist es dann in der Regel unbedenklich, würde sich ja dann auch damit decken, was Sie vorhin gesagt haben, dass es eben Gelegenheitseinbrüche sind.
Ja, also wenn, das ist auch ganz wichtig, mal aus präventiver Seite, so die Nachbarschaft, dass man auch ein bisschen aufmerksam ist. Ja? Und wenn man dann jetzt zum Beispiel sieht, da läuft jetzt einer am fremden Grundstück entlang oder bleibt eine Zeit lang stehen und man hat das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht, ja. Sollte man vielleicht ein bisschen aufmerksamer sein. Und man kann dann auch sagen, okay, jetzt rufe ich bei der Polizei an, wähle die Nummer 110. Wenn sich danach herausstellt, es war tatsächlich nichts, ja, der vielleicht berechtigt dort gestanden und so, hat vielleicht auf jemand gewartet, also dann war es einfach so. Ja, dann kommt dann keiner und wird den Anrufer sagen und rügen und sagen, also das nächste Mal überlegen Sie sich dreimal, ob Sie uns anrufen, sondern dann ist halt so. Ja? Deswegen zu dem, gibt es die Nummer 110, gibt es die Polizei, um das zu überprüfen.
Was würden Sie dann raten, Herr Wieser, eher selber mal nachfragen oder vorher die Polizei präventiv rufen?
Ja gut, das ist immer ein bisschen so, ein bisschen schwierig zu sagen. Ja, man kann jetzt schon mal aus der Entfernung fragen, kann ich Ihnen helfen, suchen Sie was? Ja, und dann kann man schon feststellen, wie derjenige reagiert. Aber jetzt zu forsch an jemanden hingehen, ist nicht gerade ratsam. Ja? Mhm. Also das ist so ein Ding, wo man sich selber überlegen muss, aus der Entfernung kann ich ihn vielleicht fragen, ob ich ihm helfen kann. Aber ansonsten würde ich sagen, eher die Polizei anzurufen, dass jemand vorbeikommt und sich dann vielleicht eine Personenbeschreibung merken, wie hat er ausgesehen, was hat er von der Kleidung getragen, ist er vielleicht mit dem Fahrzeug weggefahren und das dann quasi meinen Kollegen mitteilen.
Also eher so das Ganze aus sicherer Entfernung heraus steuern. It will all be fine von Max Rath hier an der Plattform bei Radio 4 FM zu Gast. Bernd Wieser und Steffen Tille. Heute geht es um Wohnungseinbruchsdiebstähle, wenn man das Ganze mal als etwas sperriges Wort ausdrücken möchte. Wir haben jetzt gerade eben auch schon ein bisschen was über die Ermittlungsarbeit bei der Polizei gelernt. Herr Tille, wir haben jetzt gerade schon den ersten Prozess so ein bisschen durchleuchtet. Also Ihre Kollegen kommen an den Einbruchsort, schauen sich um, nehmen Spuren auf und fahren dann wieder weg. Wie geht denn dann die weitere Ermittlung weiter, beziehungsweise welche Schritte werden dann bei Ihnen eingeleitet?
Es gibt vor Ort noch einige Schritte, und zwar gehen die Kollegen danach in die Nachbarschaft, fragen in der Nachbarschaft, haben sie was gesehen zum Zeitpunkt, haben sie Personen gesehen, haben sie ein Auto gesehen, im Idealfall haben sie ein Kennzeichen gesehen, das ihnen aufgefallen ist, und das wird dann alles in einem Bericht verarbeitet. Genauso die Kollegen von der Kriminaltechnik, die dort Spuren sichern. Gibt es irgendwelche Spuren, die uns weiterführen, also wie man es im Krimi kennt, irgendwelche Fingerabdrücke oder ja, hat der Täter DNA hinterlassen, über was auch immer, Haare oder irgendwas. Und das wird dann bei uns zusammengeführt, die Spuren und die Berichte, was die einzelnen Kollegen da machen. Und über die Auswertung geht es dann weiter. Das Kennzeichen, war das interessant für uns, ist interessant für uns, war es vielleicht auch bloß ein Nachbar, der da in der Nähe war. Ich bin mit dem Kennzeichen schon was bekannt, und die Spuren von den Kollegen von der Kriminaltechnik werden dann ans LKA geschickt. Es kann sein, dass die Fingerabdruckspur vielleicht schon bekannt war, dass der Täter schon bekannt war aus vorherigen Taten, und man hat ihn schon bekommen. Und durch das, dass wir das zusammenführen, können wir dann gezielt ermitteln und schauen natürlich so die Täter oder nach den Tätern.
Da kommen jetzt eigentlich so direkt zwei Fragen auf. Zum einen, wenn Sie sagen, Sie vergleichen natürlich mit vorherigen Einbrüchen, war der vielleicht schon mal polizeilich bekannt? Kommt es tatsächlich oft vor, dass irgendwelche Datenbankeinträge schon vorhanden sind oder das Einbruchsmuster in Anführungszeichen bekannt ist, oder hat es immer einen sehr großen individuellen Faktor?
Oft ist relativ. Ich meine, für viele ist es ein Beruf, als Einbrecher tätig zu sein. Und das ist ihr Lebensunterhalt. Und wenn sie Pech hatten, sind sie schon mal erwischt worden.
Ist die Steuerlast auch nicht so hoch, habe ich mir sagen lassen.
Ja, genau. Also, wie gesagt, wenn sie Pech haben, sind sie schon mal erwischt worden, sind somit bei uns bekannt. Und ja gut, wenn er wieder aus dem Gefängnis rauskommen sollte, muss er weiterhin seinen Lebensunterhalt verdienen. Und manche machen halt nichts anderes wie das. Es kommt schon, natürlich gibt es den Fall. Aber wie oft jetzt statistisch, das kann ich Ihnen nicht sagen.
Das heißt, Sie können jetzt auch nicht sagen, dass es besonders viele sind, die aus dem Gefängnis rauskommen und dann wieder gleich anfangen, weil da würde man sich als Otto Normalhörer wahrscheinlich an den Kopf langen und sagen, jetzt saß er doch schon.
Ja, wobei für manche, wie gesagt, das ist das Beruf, also ist einfach so, ja.
Dem man halt dann noch wieder nachgeht, wenn man...
Genau, man muss seinen Lebensunterhalt verdienen, und für manche ist das eben das, was sie machen.
Die zweite Frage dazu, Sie haben gesagt, Sie befragen Nachbarn. Ist es erfahrungsgemäß so, dass die Nachbarn eher gut unterwegs sind und auch tatsächlich was beobachtet haben, oder das, was man tatsächlich auch sehr viel aus dem Film kennt, ich habe nichts gesehen?
Das kommt ganz stark auf die Umgebung an. Als ich im dörflichen oder ländlichen Bereich ist da die Aufmerksamkeit höher wie im städtischen Bereich. Also das auf jeden Fall. Ich denke, gefühlt wird es mehr. Also die Leute sind aufmerksamer. Die Leute melden sich auch öfters bei der Polizei, weil eben die Prävention oder die Aufklärungsmaßnahmen getätigt werden. Und somit denken die Leute eher mit, sage ich jetzt mal.
Und haben vielleicht auch eher mal ein Auge zu viel als zu wenig offen.
Genau, also zu viel gibt es eigentlich in dem Sinn nicht.
Wenn wir jetzt nochmal auf die internen Prozesse in Anführungszeichen zurückkommen, Spuren werden gesammelt, haben Sie gesagt, es werden Nachbarn befragt, es werden vielleicht auch andere Themen noch analysiert und sich genauer angeschaut. Gibt es noch andere typische Prozesse, die dann eingeleitet werden, wenn eben ein neuer Einbruch hinzugekommen ist?
Also gut, das kommt jetzt auch darauf an, wenn das jetzt sage ich mal, im Wohngebiet ein Tatort nur war, dann macht man andere Maßnahmen, wie jetzt gibt es ja auch ganze Serien, dass ein ganzes Wohngebiet über 2-3 Tage oder über Wochen immer wieder angegangen wird. Und dann hat man natürlich auch andere Möglichkeiten. Dann führt man verstärkt Streife in diesen Wohngebieten oder auch mal, sage ich mal, in Zivil führt man in diesen Wohngebieten, um das einfach abzudecken, wieso ist gerade das Wohngebiet jetzt das Interessante für die Täter.
Sind Sie da manchmal von der Polizei den Tätern auch einen Schritt voraus? Also wenn Sie da durch so ein Wohngebiet fahren, sehen Sie dann von vornherein gleich Dinge, wo Sie sagen, ja Mensch, die wären doch eigentlich prädestiniert? Oder würde man eher sagen, dass die Ideen bei den Einbrechern ein bisschen mehr sprudeln?
Schwierig zu sagen. Es gibt nicht den typischen Einbrecher, gibt es nicht. Also ich sehe jetzt auf der Straße nicht, dass der jetzt einbrechen geht in den nächsten 5 Minuten. Der läuft rum wie jeder andere auch, hat vielleicht mal einen Blick öfters irgendwo hin, aber ob das immer gleich auffällt, also das hat ja keiner Schild um den Hals. Ich bin der Einbrecher.
Mhm. Und bei Häusern sieht es wahrscheinlich entsprechend auch gleich aus, oder? Hallo, hier würde gern eingebrochen werden.
Ja gut, wenn man die Häuser, da kann man das schon relativ schnell erkennen, dass da zum Beispiel keiner zu Hause ist. Ja? Tagsüber überall zum Beispiel die Rollläden nach unten runtergelassen wurden. Ja, das zeigt eigentlich schon, dass da mit Sicherheit keiner zu Hause ist. Ja, also das sollte man eigentlich tunlichst vermeiden, dass man die Rollläden tagsüber runterlässt. Früher war es so, heutzutage ist immer noch in gewisser Maße so, dass die Leute in Urlaub fahren, dann die Rollläden runter, in der Gedanken oder in der Sicherheit, ja, Rollladen unten, dann bricht keiner ein. Die herkömmlichen Rollläden, die wir so hatten, die Häuser, die sind eigentlich eher ein Sichtschutz und kein Einbruchschutz.
Also auch die neueren nicht, oder?
Ja, gut.
Wenn wir jetzt von Jalousien absehen, klar, kann selbst der Wind zur Seite reißen.
Ja, mal primär ist einfach so, wenn die Rollläden unten sind, ja, dann ist es schon mal ein Anreiz. Ja, dann ist es schon mal ein interessantes Haus, mal dahin zu gehen. Ja, Rollladen unten, tagsüber, kann ich vorausgehen, es ist keiner zu Hause. Und dann mache ich mich zu schaffen, ob jetzt die Rollläden jetzt einbruchshemmend sind oder nicht. Das stellt sich dann erst heraus, wenn der Täter am Werk ist. Aber für ihn ist es zumindest mal ein Anreiz, hinzugehen, weil die Rollläden unten sind und er vermuten kann, dass niemand zu Hause ist. Mhm. Also ich spreche jetzt vom Tag, nicht von abends. Weil abends lässt man in der Regel die Rollläden unten, weil es ist ein Sichtschutz. Ja? Aber tagsüber macht man das eigentlich nicht.
Und sollte man es im Umkehrschluss auch eher...
Man sollte es auch nicht machen, weil wiederum, wie gesagt... Es ist ein Anreiz.
Mhm. Also auch da nochmal ein wichtiger Hinweis zum Thema Prävention. Lieber mal aus der Sicht des Einbrechers denken, wenn die Rollläden eben zu sind tagsüber, eher untypisches Signal, das heißt, das Haus wird dann eher verlassen sein. Herr Tille, wenn wir jetzt nochmal auf die Ermittlungsarbeit zurückkommen, die ganzen Spuren gesichert sind, haben Sie auch irgendwelche anderen Systeme oder Tools in Anführungszeichen, die Sie immer wieder anwenden? Also so das Thema Profiling kennt man ja zum Beispiel sehr von Mördern, die werden da vielleicht noch etwas tiefergehender analysiert wie Einbrecher, ohne jetzt zu tief ins Detail gehen zu wollen, aber gibt es irgendwelche Prozesse, die Sie da auch dann immer mit anstoßen oder zu Rate ziehen?
Also was ist so, wenn man über das Profiling redet, es gibt auch Computerprogramme, die praktisch ausrechnen, wo der nächste Einbruch stattfinden könnte. Also dann füttert man mit bestimmten Kriterien und dann sagt das Computerprogramm dir, okay, in dieser Stadt, in diesem Wohngebiet könnte es passieren. Wobei das ist alles ja, sehr wissenschaftlich und meiner Erfahrung nach auch immer zielführend. Also manche Bundesländer wenden das definitiv an. Wir machen das weniger, also das Computerprogramm. Wir haben sicherlich noch andere technische Mittel, die wir einsetzen können, aber das wird jetzt hier zu tief gehen, das alles zu erklären.
Mhm. Aber das geht ja auch eher in Richtung Prävention dann, oder? Also ich schaue mir als Polizei schon an, wo könnte denn ein Einbrecher aktiv werden, wenn man eben den Computer mit entsprechenden Parametern füttert. Aber um jetzt einen bestehenden Einbruch aufzuklären, gehen Sie da noch irgendwelchen anderen Spuren nach?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also es gibt, wie gesagt, verschiedene Ansätze. Auch was die Kriminaltechnik angeht, haben wir da noch andere Mittel. mit Abgleich von den Spuren. Es gibt unterschiedliche Schuhprofile, hat der Täter. Wenn wir verschiedene Einbrüche haben, dann gleich mal ab. Es gibt ein Schuhprofil vor Ort, entweder jetzt im Schnee oder im Dreck oder auch im Haus. Und dann gleich mal ab, gibt es das Schuhprofil nochmal an anderen Tatorten. Und so können wir sagen, okay, klar, der Schuh war an 3, 4, 5 anderen Tatorten auch. Plus vielleicht noch weitere Spuren. Und so können wir es immer mehr eingrenzen auf ein oder mehrere Täter.
Mhm. Also das bedeutet, auch da zieht sich in Anführungszeichen die Schlinge dann immer enger. Wenn wir jetzt so in Richtung Aufklärung gehen, also finale Aufklärung, wo liegt denn die Aufklärungsquote bei Ihnen im Präsidium, was die Wohnungseinbrüche angeht?
Also momentan sind wir so zwischen, ja, fast jeden fünften klären wir auf.
Mhm. Wie kann man das so, ich meine, mit Zahlen ist es immer so eine schwierige Sache, aber wenn man das jetzt einordnet, 20% klingt für den Laien vielleicht nicht so viel, aber Sie haben ja auch gerade eben geschildert, dass da enorm viel Polizeiwissenschaft in Anführungszeichen schon dahinter steckt. Ist das jetzt eher bundesweit oder vielleicht auch europaweit gesehen viel, eher wenig, Mittelfeld?
Also ich könnte es jetzt Baden-Württemberg weit vergleichen, deutschlandweit habe ich jetzt keinen Vergleich. Und da sind jetzt die 20% oder jeder Fünfte ist im oberen Bereich.
Mhm.
Also ist ein so gesehen ein guter Wert, auch wenn es natürlich zu wenig sind, jeder Fünfte, klar. Aber wie gesagt, man muss immer denken, die Hälfte ist ein Versuch. Und beim Versuchsstadium fällt es auch viel schwerer, die Spuren zu sichern, wenn man ja weniger Spuren hat.
Mhm. Wie tief ermittelt man eigentlich beim Versuchsstadium überhaupt?
Gut, der Beginn der Ermittlung ist immer gleich.
Unabhängig davon, ob es zum Erfolg geführt hat oder nicht.
Genau. Also die Spurensicherung wird betrieben, die Nachbarschaftsbefragung wird betrieben. Und bis zu einem gewissen Grad, wo man dann feststellen kann, okay, jetzt geht es halt nicht mehr weiter.
Mhm. Das bedeutet, auch wenn es nur ein Einbruch war, in Anführungszeichen, ein Versuch war, auch das ist ja schon ein Delikt, der wird behandelt wie, als ob der Einbruch erfolgreich war.
Genau, das auf jeden Fall, weil diesmal war es ein Versuch, und nächstes Mal könnte es ja sein, der gleiche Täter ist erfolgreich gewesen. Mhm. Und es gibt vielleicht die gleichen Spuren. Und so können wir sagen, der hat jetzt 3 vollendete Taten und 5 Versuche. Was dann auch wieder auf die Strafe schlägt, sage ich mal so.
Wenn wir jetzt uns nochmal diese 20% anschauen, kann man im Umkehrschluss daraus auch ableiten, dass die Einbrecher immer professioneller werden und das der Polizei schwerer machen?
Also, das, was wir schon gesagt haben, jeder zweite Einbruch bleibt beim Versuch hängen. Ja, vor ein paar Jahren war das noch anders, da war es weniger. Und das zeigt letztendlich auch, oder man fragt sich dann, warum ist es eigentlich so, dass jeder zweite Einbruch beim Versuch bleibt? Das kann man wahrscheinlich daran messen, dass die Leute besser aufpassen, bessere Elemente verbauen, also sprich, wenn sie bauen, ja,
schon Fenster
von vornherein schon, ja. Sich auch beraten lassen letztendlich, was kann ich machen in meinem Bestand, wie kann ich nachrüsten, was kann ich machen, und dass sie auch nicht mehr so nachlässig sind wie früher. Ja, früher war es normal, Schlüssel und Fußabstreife, ja, das heißt, heutzutage gibt es das nicht mehr.
Vielleicht nur oben auf dem Berg.
Da vielleicht, könnte vielleicht sein, aber selbst im ländlichen Bereich passiert das so gut wie gar nicht mehr. Ja, also die Leute sind da schon sensibler geworden. Ja, und da denke ich halt auch, dass das auch ein Mitgrund ist, warum die Einbrüche zur Hälfte eigentlich im Versuchsstadium bleiben.
Also daran kann man auch erkennen, dass das Thema Prävention eine immer wichtigere Rolle spielt, und über das wollen wir hier auch gleich sprechen in der Plattform. Zu Gast sind Bernd Wieser und Steffen Tille. Wenn die Tage immer kürzer werden, kommt in Zweifelsfall leider nicht nur der Weihnachtsmann, sondern vielleicht auch meistens noch Einbrecher dazu. Über dieses Thema wollen wir heute sprechen. Zu Gast sind Bernd Wiese und Steffen Tille vom Polizeipräsidium in Ulm. Und jetzt soll es verstärkt auch um das Thema Prävention gehen. Also wir haben schon ein paar Punkte gelernt. Zum Beispiel, wenn ich in Urlaub fahre, vielleicht nicht unbedingt das Haus verbarrikadieren, als ob ich jetzt ein halbes Jahr in Übersee wäre, sondern vielleicht auch schon ab und zu mal Nachbar gucken lassen. Sie haben jetzt vorhin auch sehr viel über Beratungsangebote gesprochen. Sie selber sind ja auch in der Beratung tätig. Gibt es so Schwachstellen, wenn Sie da in einem Haus oder in einer Wohnung sind, die Sie immer wieder feststellen, wo man eigentlich sagen muss, fast jeder macht es, der noch nie eine Beratung in Anspruch genommen hat, falsch oder ungünstig?
Also was ich häufig feststelle, ist, dass die Fenstergriffe abschließbar sind, aber die Schlüssel stecken. Ja. Das stelle ich also häufig fest und dann weise ich die Leute natürlich darauf hin und dann bekomme ich halt ja die Antwort, ja, das lasse ich nur stecken, wenn ich zu Hause bin, aber wenn ich dann außer Haus bin, dann kommt der Schlüssel natürlich weg. Oder die andere Ausrede ist dann, ja, wenn ich den jetzt weg tue, dann finde ich ihn nicht mehr. Also das sind so Dinge. Aber wenn ich einen abschließbaren Fenstergriff habe und lasse den Schlüssel stecken, dann kann ich es gleich bleiben lassen, ja, weil da freut sich der Einbrecher. Ja, der geht dann über das Glas, er schlägt ein Loch rein, greift dann den Griff, schließt auf und dann ist er drin.
Aber den Glaswurf oder vielmehr das Einschlagen würde ich ja dann hören, oder?
Ja gut, also man muss es unterscheiden. Ja, der Einbrecher, der schlägt es nicht die Scheibe so ein, dass er da durchkriechen kann, weil da reicht ein Schlag nicht. Da muss er mehrere Schläge quasi ausführen, damit er entsprechend großes Loch hat. Und das liegt in der Statistik bei 0,%, dass einer über ein Loch im Glas einsteigt. Aber hergehen und mit einem Stein die Scheibe einschlagen oder mit dem Schraubenzieher in den Dichtgummi reinzugehen und dann quasi einen Druck aufs Glas aufzubringen, damit es platzt und das Loch entsprechend groß ist, dass es an den Griff hinkommt, das kommt relativ häufig vor und das reicht oftmals einmal ein Schlag und das hört vielleicht der Nachbar, ja, hört einen Schlag und dann wartet er auf den zweiten Schlag, dann kommt keiner mehr und denkt er sich, okay, da ist irgendwas runtergefallen und dann ist es erledigt. Mhm. Ja, also das ist also häufig, dass es übers Glas dann geht.
Mhm. Also das heißt, Fenster sind so ein kritischer Punkt, die Haustüren dann eher weniger, oder?
Also Fenster ist schon ein kritischer Punkt, weil meistens wird aufgehebelt. Ja? Weil die meisten Fenster, vor allem älteren Datums, die haben keine einbruchshemmenden Beschläge. Und wenn dann der Einbrecher mit seinem Schraubenzieher, das ist eigentlich das gängige Einbruchswerkzeug, ja, ein Schraubenzieher.
Klingt denkbar einfach, oder? Also ja, was ja irgendwie jeder zu Hause hat. Man könnte meinen, die Einbrecher gehen eher mit brachialen Mitteln
an die Arbeit. Nee, also häufig ist es so, ein Schraubenzieher reicht und dann wird 3-4 Mal angesetzt am Fenster und dann ist er drin. Ja, einer, der es wirklich ein paar Mal gemacht hat, der braucht vielleicht 10-15 Sekunden. Vorausgesetzt, das Fenster ist nicht besonders gut gesichert. Also das heißt, keine einbruchshemmenden Beschläge.
Mhm. Anders sieht es natürlich aus, wenn man entsprechende Sicherungen drin hat. Kann man auch beim Glas schon verschiedene Beschaffenheiten feststellen? Also klar, wenn ich noch so ein ganz uraltes Glas mit zweifach Beschichtung habe, mit Holzrahmen, das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber wenn wir jetzt so die gängigen Fensterscheiben uns anschauen, kann man da schon beim Kauf irgendwas besonders Einbruchshemmendes nehmen?
Also wenn jemand neue Fenster sich zulegt, ja, oder Terrassentüren, dann empfehlen wir zertifizierte einbruchshemmende Fenster oder Terrassentüren. Da gibt es eine DIN-Norm und nach dieser DIN-Norm, das ist die DIN 1627 und da gibt es die Widerstandsklasse 2. Ja, mhm. Und das empfehlen wir. Und die Widerstandsklasse 2 hat einen Grundschutz. Ja, und bei der Widerstandsklasse 2 gibt es zum Beispiel auch durchwurfhemmendes Glas. Das heißt, das ist mehrfach verglast und zwischen den Scheiben hat es eine Folie drin, die dann quasi, das Glas geht kaputt, aber die Folie, die hält dem normalen Durchwurf stand.
Ja. Mhm. Also das bedeutet, ich kann, wenn ich jetzt von vornherein neue Scheiben einbaue, vielleicht sogar ein Haus direkt neu bauen, auch direkte Maßnahmen, bauliche Maßnahmen treffen. Ein Mittel, zu dem auch sehr viele greifen, sind Alarmanlagen. Wie würden Sie die einschätzen? Bringen die tatsächlich so viel?
Also man muss so sehen, der Einbruchschutz, der gliedert sich in mehrere Punkte auf. Der erste Punkt ist der Mensch.
Ja. Weil Sie meinen den Bewohner dann,
der,
oder?
Der Bewohner. Weil jede Sicherung, die er verbaut, beziehungsweise die er bereits hat, die muss er auch anwenden. Ja. Das muss sich klar sein. Wenn er abschließbare Fenstergriffe hat, muss ihm ganz klar sein, die muss er natürlich auch entsprechend betätigen. Hat er eine Alarmanlage, muss er die kennen, ja, muss wissen, wie er mit der umgehen soll und muss die natürlich auch entsprechend betätigen. Ja. Es heißt grundsätzlich, der mechanische Schutz, sprich einbruchshemmende Gläser, Fenster oder Türen, das ist eigentlich der zweite Punkt. Mhm. Und die Elektronik, die Alarmanlage, das ist eigentlich so das Zubrot. Ja? Das heißt, wenn eine Alarmanlage entsprechend konzipiert ist auf das Haus, eine Alarmanlage, die jetzt auch bei einer sogenannten Not- und Serviceleitstelle aufläuft, ja, dass eine Reaktion erfolgt, ja, die macht Sinn.
Mhm. Aber jetzt so diese Themen, die einfach nur Geräusch machen, die sind dann eher zweitrangig oder weniger zu empfehlen, oder?
Ja, wissen Sie, das ist so, es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel an die Fenster entsprechende Kontakte hinzubringen. Das heißt, wenn der Täter dann aufbricht, dann fängt es zum Hoben an. So, in dem Moment, wenn der Täter einbricht, wo sind dann die Bewohner im Regelfall? Wir haben da vorhin gehört, mein Kollege hat gesagt, da ist keiner zu Hause. Das heißt, wer hört es? Ich als Bewohner höre es nicht, wenn ich irgendwo beim Einkaufen bin oder bei der Arbeit, wenn es bei mir hupt, sondern das hört vielleicht der Nachbar, wenn überhaupt. Ja. Deswegen sollte das eigentlich eine Alarmanlage sein, die weiterleitet, wo dann quasi eine Reaktion erfolgt. Mhm. Sei es jetzt meinetwegen, dass es jemand auf sein Handy schalten lässt, und dann muss ich aber entsprechend reagieren, das heißt, dann muss ich die Polizei verständigen. Mhm. Oder ich habe eine Not- und Serviceleitstelle, wo dann quasi eine Reaktion erfolgt, wo dann von dort aus die Polizei verständigt wird.
Sie haben jetzt gerade eben auch schon die Handy-Weiterleitung angesprochen. Dank vieler modernen Möglichkeiten habe ich ja auch das Gefühl, das Thema, die Möglichkeit vielmehr so ein bisschen das selber in die Hand zu nehmen. Vielleicht fühle ich mich dadurch auch ein bisschen sicherer. Ich stelle daheim Kameras auf zum Beispiel. Machen das tatsächlich die Leute auch? Oder ist es eher ein Gimmick für technikaffine Bewohner?
Ja, es machen schon Leute, dass sie quasi eine Kameraüberwachung haben. Ja, ja, dann kriege ich vielleicht die Mitteilung auf meinem Handy, wenn ich es eingeschaltet habe. Ja, oftmals ist es auch so, ich bin irgendwo im Kino oder so. Gut, momentan, Corona-Zeiten, ist das eher flach, fällt es flach. Aber wenn das mal wieder so wäre, dann bin ich vielleicht im Kino oder im Theater und habe ich mein Handy ausgeschaltet. Und wenn just in dem Zeitpunkt bei mir jemand einbricht, bekomme ich es nicht mit, vielleicht zwei Stunden später. Und dann bringt mir das auch nichts.
Genau, weil die 10 Minuten, wir haben es ja vorhin gehört,
genau, die sind
so
weg.
Dauert das in der Regel und da sind die dann in der Regel schon über alle Berge.
Richtig. Da haben wir schon einige Fälle, wo dann die Besitzer im Nachhinein zu uns kommen und sagen, ja gut, ich habe es auf Video, aber ich habe halt das Handy, ich war beim Sport oder ich war was weiß ich wo und das Handy erst eine Viertel, halbe Stunde später wieder in der Hand gehabt und dann war es halt schon vorbei. Dann bringt er die Videoüberwachung auch nichts.
Ja. Ist es für Sie dann brauchbar meistens, in den meisten Fällen, so ein Video, so ein Bild? Oder ist es von der Qualität her meistens dann, ja, okay, man hat gesehen, dass jemand da ist, aber ob das jetzt ein Mann oder eine Frau war und wie der oder diejenige aussah, kann man da meistens nicht erkennen.
Es kommt immer auf die Qualität drauf an, ganz eindeutig. Also wenn jetzt da wirklich so eine billige Kamera verbaut ist, dann bringt es uns gar nichts. Je besser, desto besser auch die Bildqualität. Aber letztendlich ist das Bild auch ein Punkt von vielen, das man zusammenführen müssen, weil meistens sind sie maskiert, die Täter, ja. So, oder wenn sie mitkriegen, es steht irgendwo eine Kamera, wenden sie sich ab. Also die Kamera alleine ist keine Abschreckung, entweder wird auf die Seite gedreht oder sie wenden sich ab von der Kamera und machen trotzdem weiter. Mhm. Also es ist ein Punkt, der uns weiterhilft, ja, aber zur Aufklärung beiträgt, aber der Hauptpunkt ist sicherlich nicht.
Und jetzt kann man natürlich nicht nur im Haus oder in der Wohnung, Sie wollten noch was sagen?
Nee.
Also dann mache ich jetzt mit den Faktoren quasi außerhalb des Hauses weiter. Das wollen wir natürlich uns auch gleich noch hier anschauen bzw. anhören in der Plattform. Und wir haben uns jetzt gerade eben noch über das Thema Einbruchssicherung unterhalten. Was natürlich nicht nur in den Wohnungen eine Rolle spielt, sondern tatsächlich auch außen. Herr Wieser, die Frage an Sie, was kann ich denn in den Gärten so machen, dass es eher einbruchshemmend ist?
Ja gut, wichtig ist es, dass wenn man einen gut eingewachsenen Garten hat, dass man die Sträucher und die Bäume nicht zu hoch wachsen lässt. Auf der einen Seite ist es natürlich schön, dass man eine gewisse Privatsphäre hat, aber auf der anderen Seite freut sich natürlich der Einbrecher, weil wenn er sobald er mal auf dem Grundstück ist, wird er natürlich von außen her schlecht gesehen und können dann ja vor sich in aller Ruhe arbeiten. Also man sollte schauen, dass das relativ weit runtergeschnitten ist. Ja, wie weit, das ist eben seine Sache, aber es sollte einfach nicht so sein, dass es uneinsehbar ist. Mhm. Man kann natürlich auch mit Außenbeleuchtung natürlich arbeiten, mit Bewegungsmelder, dass sobald jemand das Grundstück betritt, dass dann Licht angeht, weil Licht mögen die nicht. Ja, die Täter, weil da werden sie ja die Gefahr, dass sie gesehen werden. Zum Thema Licht möchte ich auch noch erwähnen, dass man auch im Gebäude, gerade in dieser Jahreszeit, wo es früh dunkel wird, dass man versucht, Licht so zu schalten mit der Zeitschaltuhr oder über eine App. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass zu einer gewissen Uhrzeit, sobald die Dämmerung eintritt und man noch nicht zu Hause ist, dass das Licht angeht. Dass es von außen einfach den Eindruck hat, das Haus ist bewohnt. Ja. Man sollte das nicht nur im Erdgeschoss machen, sondern wenn man ein Obergeschoss hat, auch im Obergeschoss Licht schalten. Weil Erdgeschoss kann ich eine gewisse Zeit lang beobachten, tut sich da was im Erdgeschoss. Aber Obergeschoss, wenn da Licht brennt, das sehe ich von unten nicht. Und in dem Moment, wenn das Licht brennt, ist das Haus schon mal nicht mal interessant.
Mhm. Ja. Abschließende Frage mit der Bitte um eine relativ kurze Antwort. Sie haben jetzt relativ viel gesagt. Natürlich ist jetzt Ihre Wohnung, jedes Haus individuell. Kann ich mir die Beratung von Ihnen auch nach Hause holen?
Das ist richtig. Es gibt die Möglichkeit, einen Termin bei uns zu bekommen. Ja, das heißt, bei uns bei der Prävention anzurufen in unserem Geschäftszimmer. Und dann wird quasi die Daten aufgenommen und der jeweilige Berater, der zuständig ist für den Bereich, setzt sich mit dem Interessenten in Verbindung und wird ein Termin ausgemacht und in der Regel ist es dann relativ zeitnah und die Beratung, die dauert in der Regel 1,5-2 Stunden, je nach Größe des Objektes und ist für den Interessenten kostenlos.
Mhm. Und im Zweifelsfall aber auch sehr gewinnbringend in mehrerlei Hinsicht, denn Sie geben wahrscheinlich oftmals auch Tipps, die dann Einbrüche eben verhindern können. Und wir haben es ja eben schon festgestellt, tatsächlich, selbst wenn man sich sicher fühlt, schadet es nicht, lieber nochmal nachzufragen. Denn eines ist in den meisten Fällen sicher, Sie entdecken auf alle Fälle noch irgendwas, wo jemand im Zweifelsfall reinkommen kann.
Ja, bisher habe ich immer was gefunden.
Wäre wahrscheinlich dann auch in den bestgesehenen Häusern nicht anders. Also insofern auf jeden Fall auch der Appell in Anführungszeichen, gerne auch nochmal nachzufragen, wenn irgendwas unklar geblieben ist. Vielen Dank an der Stelle an Sie beide, an Bernd Wieser und Steffen Tille für den Besuch heute bei uns in der Plattform. Vielen Dank auch für die interessanten Einblicke in Ihre Arbeit und ich würde sagen, auf ein nächstes Mal.
Ja, danke sehr.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/Programm/Plattform.